Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas: Wie kann ich meinen Glauben überzeugend begründen?
Nun, Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt nicht, ich bin ein Weg oder eine Wahrheit, sondern mit bestimmtem Artikel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also es ist ein Absolutheitsanspruch. Und man kann nicht sagen, die anderen Religionen führen das Gleiche, sondern wir müssen uns mit diesem Absolutheitsanspruch auseinandersetzen. Stimmt er oder stimmt er nicht? Das ist die Frage. Aber nicht alle haben ja ein bisschen recht. Zweitens, die Wissenschaft hat doch die Bibel längst widerlegt. Da wollte doch kürzlich meine Frau jemanden einladen. Nicht unser Nachbar, aber der Nachbar unserer Ziegen. Für einen evangelistischen Abend, und da sagt er, ja, die Wissenschaft hat doch schon längst mit der Bibel aufgeräumt. Und jetzt, was soll man dann sagen? Nun, das hier, was Sie da sehen, das ist ein echter Wissenschaftler. Wir müssen uns zunächst mal fragen, was ist eigentlich Wissenschaft? Bevor man sagt, die Wissenschaft hat die Bibel widerlegt. Die Wissenschaft kann man vergleichen mit einem Haus, das ein Erdgeschoss und einen ersten Stock besitzt. Im Erdgeschoss, da haben wir einfach den Bereich der Tatsachen. Es geht um Funde, da werden Knochen gefunden, Fossilien und so weiter. Beobachtungen werden durchgeführt, Experimente, Erfahrungen, die fließen alle da unten ein. Das ist ein Teil der Wissenschaft. Aber man braucht mehr. Jetzt möchte man das in einen größeren Zusammenhang stellen und dazu gehen wir in den ersten Stock. Das ist der Bereich der Interpretation. Da werden nun Schlussfolgerungen gezogen aus den Tatsachen. Da kommen aber auch Vorurteile mit herein und Spekulation, Weltanschauung. Ein Materialist hat eine Weltanschauung. Und wenn er als Materialist Wissenschaft betreibt, ja, dann wird er die Dinge, die er sieht, die wird er materialistisch beurteilen. Das heißt, er trägt eine materialistische Brille. Das ist genauso wie jemand, der eine rote Brille trägt, der sieht alles rot. Welche Fossilien auch immer ihr anschaut. Und auch die Menschen sind rot. Also, das ist ganz wichtig, dass man eben sich bewusst macht, welche Voraussetzungen, welche Weltanschauung, welche Philosophie bringe ich in die Wissenschaft mit rein. Diese Bereiche, müssen Sie erklären, muss man streng unterscheiden und das wird oft nicht gemacht. Aber wenn wir diese Unterscheidung wirklich machen, dann stellen wir fest, vergleichen wir die Bibel mit den Tatsachen, dann gibt es immer Übereinstimmung. Aber vergleichen wir die Bibel mit Interpretationen, dann sind Konflikte möglich. Und wenn da eben Materialismus und Naturalismus hereinkommt, da sagt man, es gibt nur die Natur, es gibt aber keinen Gott. Es ist ja klar, dass man dann einen Konflikt mit der Bibel hat. Aber das ist nicht ein Konflikt zwischen Wissenschaft und Bibel, sondern zwischen Bibel und Weltanschauung und deren Interpretation. Also, sagen Sie dann nochmals, ich möchte gerne wissen, wo gibt es einen Konflikt zwischen der Bibel und dem Erdgeschoss? Das ist der Punkt. Und da kommt drittens, und das war bei diesem Ziegennachbar auch so, die Evolutionslehre hat bewiesen, dass es keinen Schöpfer braucht. Ja, man feiert ja Jetzt noch ein paar Tage, das 200 Jahre Darwin-Jahr. Charles Darwin, 1809 bis 1882. Dieser Mann soll gezeigt haben, dass es Gott nicht braucht. Richard Dawkins, einer der bekanntesten Evolutionsverfechter heute, ein Professor an der Uni Oxford, der sagt, man kann in der Wissenschaft alles einteilen in die Zeit vor Darwin und nach Darwin. Mit Darwin ist die totale Wende gekommen. Heute kann man nicht mehr an einen Schöpfer glauben. Sonst ist man kein richtiger Wissenschaftler. Und da können wir sagen, gut, ihr sprecht gut an auf Logik. Dann sprechen wir mal über die Unlogik der Evolutionslehre. Ganz kurz, hier sehen wir nochmals diesen echten Wissenschaftler. Das ist ein Evolutionist. Und nennen wir ihn mal Dr. Evo Dawkins. Er sagt, Evolution ist eine Tatsache, denn die meisten Wissenschaftler glauben daran. Logikfehler Nummer 1. Die Berufung auf die Mehrheit ist ein Logikfehler, weil dieser Schluss nicht zwingend ist. Früher glaubten die meisten Wissenschaftler, dass die Sonne um die Erde kreise. Da irrte sich die Mehrheit. Aber so wird immer wieder argumentiert. Also Sie können dann sagen, das ist Logikfehler Nummer 1. Aber das sind noch viele andere Argumente. Evolution ist eine Tatsache, denn man kann Evolution dauernd beobachten. Das Argument kam an einem Podiumsgespräch vor kurzem. Das ist ein Logikfehler. Dasselbe Wort wird im selben Satz in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Das erste Mal bedeutet hier Evolution. Stillschweigend. Entwicklung vom Einzeller zum Menschen. Von der Amöbe bis zu Goethe. Aber im zweiten Teil bedeutet Evolution Variation innerhalb einer Art. Nun, mit Variation innerhalb einer Art hat niemand ein Problem. Das glauben alle. Das glauben wir auch, dass es verschiedene Hunderassen gibt, oder? Ist ja kein Problem. Aber wir glauben nicht, dass man das ausdehnen kann, sodass aus einer Salmonelle später eben irgendein Mensch wird, ja? Evolution ist eine Tatsache, denn die Ähnlichkeit aller Lebewesen beweist die gemeinsame Abstammung. Das hat mein eigener Biologielehrer auf der Schule, auf dem Gymnasium, so vorgebracht. Das ist ein Logikfehler. Gemeinsame Abstammung kann eine Erklärung für Ähnlichkeit sein. Das ist die Erklärung bei Vater und Mutter und der Ähnlichkeit ihrer Kinder. Aber Ähnlichkeit kann auch eine Folge eines gemeinsamen Konstruktionsplanes sein. Das wissen wir von den Autos und den Flugzeugen. Und wir müssen die Ähnlichkeit der Lebewesen eben gar nicht durch Abstammung erklären, sondern durch einen gemeinsamen Grundbauplan, den der Schöpfer angewendet hat. Also es ist falsch, wenn man sagt, denn die Ähnlichkeit. Evolution ist eine Tatsache, denn sie entspricht den Naturgesetzen. Falsch. Das ist ein Logikfehler. Sie widerspricht zahlreichen Naturgesetzen. Ein Beispiel. Die Entstehung der Materie und der Energie durch den Urknall aus dem Nichts widerspricht dem Naturgesetz des ersten thermodynamischen Hauptsatzes. Das ist der Energieerhaltungssatz. Auf der Straße einfach erklärt, sagt er, aus nichts entsteht nichts. Die Evolution des Lebens aus toter Materie ist eine Tatsache, denn im Laborversuch entstanden von selbst Aminosäuren. Das sind Moleküle, kleine Bausteinchen, die in allen Lebewesen vorkommen. Nun, das habe ich so gelernt als junger Mensch. Stanley Miller hat mit seinen Experimenten 1953 bewiesen, man kann jetzt auch die Entstehung des Lebens erklären. Logikfehler? Die Entstehung des Lebens aus toter Materie widerspricht dem Massenwirkungsgesetz der Chemie. Und dieses Gesetz besagt, Riesenmoleküle, also diese Makromoleküle wie DNS, RNS und Proteine, die ja in allen Lebewesen vorkommen, können unter natürlichen Gegebenheiten nicht gebildet werden. Die Ketten brechen nämlich immer ab. Es ist eine reversible Reaktion, die geht vorwärts, dann bricht es wieder ab, geht zurück, wieder vorwärts, zurück. Die langen Ketten können gar nicht entstehen. Evolution ist eine Tatsache, denn die Fossilien beweisen, dass es eine Evolution gegeben hat. Logikfehler? Es ist falsch. Die allgemein anerkannt durch Überschwemmung und Verschüttung gebildeten Fossilien werden von Evolutionisten so gedeutet. Aber die haben, also wenn dieses Fossil hier sprechen könnte, würde es sagen, ich habe aber nichts davon gesagt. Also, die durch Überschwemmung und Verschüttung gebildeten Fossilien werden von Evolutionisten so gedeutet. Doch die Schöpfungsforscher, da kommt gleich einer, deuten sie als Zeugen im Zusammenhang mit der größten Überschwemmung der Sintflut. Ich war dieser Schöpfungsforscher hier, das ist Dr. Cree Lennox, in Anlehnung an John Lennox. Und Dr. Evo Dawkins ist in Anlehnung an Richard Dawkins. Richard Dawkins sagt, ein intelligenter Mensch, der kann gar nicht mehr an Gott glauben. Das geht gar nicht. Und an die Schöpfung und so weiter. Aber dummerweise hat eben Richard Dawkins an seiner Uni in Oxford einen Kollegen, der heißt John Lennox, er ist Mathematikprofessor. Und der glaubt sehr wohl an Gott und an die Bibel und an die Schöpfung. Es ist ja eine Ironie, dass er gerade noch so einen starken Kollegen hat an seiner eigenen Schule. Weiter. Die Schöpfungslehre ist falsch. Richtige Wissenschaftler können nicht an die Schöpfung glauben. Logikfehler. Jetzt haben wir gerade was von John Lennox gehört, aber wir können überhaupt sagen, alle die großen Wissenschaftler, die die moderne Wissenschaft vor 500 Jahren begründeten, glaubten an den Schöpfergott der Bibel. Newton, Kepler, Galilei, die hatte kein Problem mit der Bibel, nur mit der Kirchenphilosophie, der katholischen Kirche und so weiter. Und hier, Sir Isaac Newton hat einmal gesagt, wer oberflächlich Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Und nun kommen wir Richard Dawkins entgegen. Er hat gesagt, aber seit Darwin ist das nicht mehr möglich. Ein Beispiel, Werner Heisenberg, 1901 bis 1976. Er war Physiker und Mitbegründer der Quantenphysik. Also wirklich der modernen Physik des 20. Jahrhunderts. Er war Nobelpreisträger. Er hat gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Noch ein Beispiel. Wir sind von Evolution überzeugt, weil die Fakten der Wissenschaft dermaßen zwingend sind. Falsch. Es gibt führende Evolutionisten, die öffentlich zugegeben haben, dass man Absurditäten glauben muss, wenn man an die Evolution glauben will. Ein Beispiel, Professor Dr. Richard Lewontin, geboren 1929, er lebt noch, einer der bekanntesten Evolutionsbiologen weltweit von der Harvard University. Er sagte 1997 in seiner Buchrezension zu Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, Englisch Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori von vornherein dem Materialismus verpflichtet haben. Das heißt, es gibt nur Materie, es gibt keinen Gott. Ein weiteres Beispiel, Professor Dr. Ernest Gahn, 1903 bis 1996, ein evolutionistischer Biochemiker, seinerzeit von der Universität Montpellier. In seinem Vortrag L'origine de la vie, die Entstehung des Lebens, gehalten 1964 im CERN in Genf, sagte er, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es. Denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ein weiteres Zitat. Professor Dr. Fred Hoyle, 1915 bis 2001. Das ist einer der weltbekannten Astronomen unserer Zeit und auch Mathematiker. In einem Interview mit einem AP-Korrespondent, mit George W. Cornell, hat er 1982 Folgendes gesagt. Dieses Faktum, es geht im Zusammenhang um die mathematische Unmöglichkeit der Evolution, von der Wahrscheinlichkeit her. Ich wiederhole. Dieses Faktum ist unter Genetikern wohl bekannt, aber niemand scheint auf den Gedanken zu kommen, endlich Schluss mit dieser Theorie zu machen. Die meisten Wissenschaftler halten weiter am Darwinismus fest, weil er unser Bildungssystem so beherrscht. Entweder man glaubt an ihn oder man wird als Ketzer verschrien. Ja, also wir können Gott erkennen durch die Logik der Schöpfung. So erklärt das Römer 1, Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Es wird sich niemand vor Gott je entschuldigen können. Er hätte das irgendwie nicht so ganz realisiert. War nicht so ganz klar. Allein das Zeugnis der Schöpfung reicht, dass der Mensch unentschuldbar sein wird vor Gott. Auch wenn er nichts von der Bibel gehört hat. Die Welt muss einen Anfang gehabt haben. Das hat man jetzt ab den 1950er Jahren allgemein anerkannt. Mit der Urknalltheorie. Früher sagten die Materialisten, die Materie ist ewig. Die Welt hat keinen Anfang. Das haben die Kommunisten in der Sowjetunion so in den Schulen verkündigt. Aber heute, das ist alles Schnee von gestern. Heute weiß man, das muss einen Anfang gehabt haben. Und das ist eigentlich das einzig Gute an der Urknalltheorie. Dass sie jetzt glauben an einen Anfang der Welt. Aber wie kann man das auf der Straße jemandem ganz einfach erklären? Also, nicht wahr, einem Intellektuellen könnte man sagen, ja, wir haben ja eben diese Naturgesetze, der erste Satz der Thermodynamik, Energieerhaltung. Dieses Naturgesetz sagt, es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Es gibt nur die Energie und die Materie, die da ist. Aber es entsteht nie etwas Neues aus dem Nichts. Hat man so in der Wissenschaft nie beobachtet. Ja, aber der zweite Satz der Thermodynamik, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Ja gut, jetzt haben wir im Weltall haben wir eine bestimmte Menge an Energie. Und die wird verbraucht. Aber jetzt, im Moment, ist noch nicht alles verbraucht. Es ist am Abbrennen. Also wir können jemandem ganz einfach auf der Straße erklären, das ganze Weltall mit all den unzähligen Sonnen, Sternen und so weiter und Gasnebel, das ist eine bestimmte Menge an Energie. Und die wird verbraucht, denn die Sonnen, die brennen, Tag für Tag. Die Sterne, die brennen, Tag für Tag. Es ist also wie hier bei diesem Chanukka-Leuchter. Diese 9 Kerzen, die sind am Brennen, die sind noch nicht ganz unten. Aber es ist uns klar, das hat mal angefangen und das wird nicht ewig brennen. Aber es brennt auch nicht schon ewig. Es hat mal begonnen, weil eine bestimmte Menge an Energie, nämlich 9 Kerzen, vorhanden sind. Aber die ganze Energie der Kerzen wird einmal verbraucht sein. Also es muss einen Anfang und es muss auch ein Ende haben. Sonst wäre das ein Perpetuum mobile. Ich war, wenn die Kerzen nachher plötzlich wieder, sind sie wieder oben und beginnen zu brennen. Und diese zwei Sätze, die ich da so kompliziert erklärt habe, die sagen einfach, es gibt kein Perpetuum mobile. Aber jedes Jahr gibt es wieder Leute, die melden ein neues Patent an. Sie hätten doch ein Perpetuum mobile erfunden. Und da kann man schon im Voraus so müde lächeln. Es geht einfach nicht. Also, die Welt muss einen Anfang gehabt haben und das hat man sogar in der Evolution nun akzeptiert. Aber es ist interessant, was Professor Dr. Robert Jastrow 1925 bis 2008 dazu gesagt hatte. Und das war der Leiter des Goddard Space Institute. Dieses Institut hat die Sonden Pioneer und Voyager ins All hinausgeschickt. Und dieser Mann sagt, in der Los Angeles Times 1978 erschienen, Juni 78, der Nachweis, dass das Universum einen Anfang hat, verursachte den Astronomen große Magenschmerzen. Ihre Reaktionen sind ein interessantes Beispiel dafür, was die angeblich so objektiven Köpfe der Wissenschaftler anstellen, wenn ihre eigene Arbeit sie zu Ergebnissen führt, die den Glaubensartikeln ihrer Zunft zuwiderlaufen. Es gibt eine Art Religion in der Wissenschaft. Solche Zitate muss man bereit haben. Das ist der Hammer! Das sagen ja nicht wir, sondern das sagen ja die anderen selber. So viel ist es wert. Nun kommt Frage 4. Woher kommt Gott? Da kann man ganz sicher sein, wenn man das so erklärt mit dem Anfang der Welt, und dann sagt man, ja, aber ihr verschiebt doch das Problem nur. Wer hat denn Gott erschaffen? Und wenn das jemand beantworten könnte, dann wer hat den erschaffen, der Gott erschaffen hat? So geht es nicht. Warum? Die Bibel sagt, dass Gott der Zeit und dem Raum nicht unterworfen ist. Er ist allgegenwärtig. Jeremia 23, 24. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Gott ist überall im Weltall da. Er braucht keine Zeit, um von der Sonne zur Erde zu kommen. Oder von der Andromeda-Galaxie zu unserer Galaxie. Er ist überall da. Und die Bibel sagt nicht nur überall im Diesseits, sondern auch überall im Jenseits. Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Darum sagt der Fischer, der einstige Fischer Petrus in 2. Petrus 3, Vers 8, ein Tag ist bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Diese Aussage ist sensationell. Das konnte man früher gar nicht verstehen. Nicht wahr? Ja gut, vor 2000 Jahren hat man nicht so eine Swatch gehabt wie ich, aber eine Sanduhr. Und es war doch klar, die Körner kommen darunter. Und die Zeit läuft. Wie kann man sagen, dass Gott dieser Zeit nicht unterworfen ist? Die Zeit ist doch objektiv. Ich meine, auf meiner Uhr, jetzt der Sekundenzeiger geht vorwärts. Und wir können nicht zurück und wir können auch nicht schneller vorwärts. Es ist einfach objektiv so, ja? Wie kann die Bibel sagen, bei dem Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag? Dann wäre ja völlig über der Zeit, völlig unabhängig. Die Zeit wäre ja nur relativ. Ja, natürlich. Da hat man eben 2000 Jahre warten müssen, bis ein anderer, jetzt hätte ich fast gesagt Fischer, nein, bis ein anderer Physiker kam, aber auch ein Jude, Albert Einstein, E gleich mc Quadrat. Und Albert Einstein hat erklärt, die Zeit ist gar nicht absolut, sondern die ist direkt verhängt mit dem Raum und mit der Geschwindigkeit und auch mit der Anziehungskraft, der Schwerkraft. Wenn man im Weltall mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit fliegt, dann geht die Zeit langsamer als auf der Erde. Und man konnte diese Unterschiede auch mit Atomuhren wirklich messen. Das funktioniert. Und auch eine Atomuhr ganz oben auf einem Hochhaus hat nachweislich ein anderes Tempo als die Atomuhr ganz unten. Das ist eine kleine Abweichung, aber sie ist konkret da. Und jetzt ist es so, heute spricht man von schwarzen Löchern im Weltall, also Orten, zum Beispiel in den Zentren von Galaxien, wo die Materie so zusammengedrückt wird durch die eigene Anziehungskraft, dass die Zeit dort gegen Null gebremst wird. Jetzt spricht man plötzlich, sogar die Atheisten sprechen von der Tatsache der Ewigkeit im Diesseits. Nun, die Bibel nennt Gott tausende Male im Alten Testament auf Hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Kurz, der Ewige in der Lutherbibel, der Herr mit Großbuchstaben. Gott ist der Ewige. In ihm ist das Sein begründet. Alles, was in Raum und Zeit ist, das sind Menschen, Pflanzen, Atome, einzelne Atome, Licht und so weiter, alles, das ist eben Raum und Zeit unterworfen und hat einen Anfang und auch ein Ende. Aber Gott ist eben nicht Raum und Zeit unterworfen. Und darum können wir dieses Gesetz, das einen Anfang fordert, dieses Naturgesetz können wir nicht auf Gott beziehen. Das bezieht sich nur auf Dinge, die Raum und Zeit unterworfen sind. Und darum müssen wir gar nicht mehr fragen, wer hat Gott gemacht? Nein, in Gott ist das Sein begründet, er ist der Ewige, Yahweh, ohne Anfang, ohne Ende, der Unwandelbare, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und dann kommt aber noch so eine Nebenfrage, jetzt kommen wir zu fünftens. Jesus Christus hat doch gar nie gelebt. Das ist doch eine Erfindung. Und dann sagen wir, ja, aber in der Bibel, im Neuen Testament haben wir Augenzeugen, die da geschrieben haben, das Matthäus-Evangelium von Matthäus, diesem Zöllner, Johannes-Evangelium, das waren Augenzeugen. Ja gut, in der Bibel. Ich möchte aber, wenn schon, ein Zeugnis haben außerhalb der Bibel. Und dann ist es gut, wenn man solche Zitate auswendig kann. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, er lebte 36 bis 100 nach Christus. Er lebte zur Zeit, als es noch die Augenzeugen Jesu gab. Er schreibt in seinem Buch Annalen 1544 über die Christen in Rom und sagt, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus, der wirkte 26 bis 36 nach Christus, hingerichtet worden war. Das ist also eine ganz klare historische Tatsache im Römischen Reich. Josephus Flavius, ein jüdischer Historiker, erlebte 37 bis 100 nach Christus, war sogar seinerzeit Priester im Tempel zu Jerusalem. Er schreibt in seinen Büchern Jüdische Altertümer 1863. Zu dieser Zeit, er spricht im Zusammenhang ausführlich über die Zeit von Pontius Pilatus, zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch. Und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte und so weiter. Also, keine Chance. Wer das ablehnen will, hat keine Chance. Die Beweise sind geliefert. Aber dann kommt sechstens, ja, die Bibel wurde doch völlig verfälscht. Die wurde ja ständig abgeschrieben, da ergaben sich doch Fehler. Und wurde ständig übersetzt. Kann man da überhaupt noch davon ausgehen, dass es heute noch die ursprüngliche Bibel gibt? Gut, dann muss man zuerst mal erklären, wie die Bibel aufgebaut ist. Denn das wissen ja die meisten Leute nicht mehr. Es gibt zwei Teile. Der erste Teil, das Alte Testament, das ist eine Bibliothek von 39 Büchern. Geschrieben vom Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus, bis zum letzten Propheten Malachi, 420 vor Christus. Darin findet man eine Verheißung, die sich hindurchzieht. Der Messias, der verheißene Erlöser, wird einmal kommen. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus und erfüllte über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin. Er gab Nachfolgern den Auftrag, das Neue Testament zu schreiben. Eine Bibliothek von 27 Büchern, geschrieben zwischen 32 und 100 nach Christus. Und da zieht sich das Thema hindurch, von Anfang bis zum Ende. Erfüllung. Erfüllung der Verheißung des Alten Testaments. Der Messias ist gekommen. Jesus Christus ist dieser verheißene Erlöser für alle Menschen. Und jetzt können wir erklären, das Neue Testament, das wurde ja griechisch geschrieben. Heute besitzen wir noch 5760 griechische Manuskripte. Und zwar aus allen Jahrhunderten, vom 1. bis zum 15. Jahrhundert. Dann wurde die Buchdruckkunst erfunden und seither druckt man griechische Neue Testamente. Dazu gibt es noch 10.000 Manuskripte der antiken Übersetzungen auf Lateinisch, Syrisch, koptisch und so weiter und so fort. Bei den Schriftstellern wie Cicero, Cäsar und Plato und so weiter, da ist es gut, wenn man für ein Werk ein Dutzend Handschriften hat. Aber bei der Bibel haben wir aber Tausende. Da müsste niemand irgendwie einen Zweifel haben, wir wüssten nicht, wie die Bibel ursprünglich gelautet hat. Natürlich gab es Abschreibefehler, aber bei dieser erdrückenden Menge können wir ganz klar sehen, was sagt die Mehrheit der Zeugen? Und dann ist es schon klar. So können wir wirklich sagen, das ist das Neue Testament, das wir heute noch in den Händen haben. Und erwähnen möchte ich noch eine Handschrift speziell, die Papyrus-Handschrift 46, also P46. Das ist eine Paulusbriefsammlung inklusive dem Hebräerbrief. Das sind also schon 14 der 27 Bücher bezeugt. Und diese Handschrift wurde zum ersten Mal gründlich datiert durch den Koreaner Kim. Ich hatte mal vor Jahren mit ihm noch ein Telefongespräch. Und der datiert diese Sammlung auf 75 bis 100 nach Christus. Das kommt also einige Jahre an die Originale heran. Hat man gefunden in Ägypten. Und da sind schon die Briefe aus Italien, Römerbrief, Griechenland, Korinther, Thessalonicher und so weiter, Türkei, Epheser, Kolosserbrief, zusammengefasst, gesammelt in Ägypten. Das ist fantastisch. 80% ist noch erhalten von diesem Manuskript. Und da muss man sagen, das ist nicht eine andere Bibel. Und da findet man nichts von Reinkarnation. Es gibt ja diese Leute, die sagen, ja, im 4. Jahrhundert hat die Kirche die Bibel völlig revidiert und verändert und darum findet man nichts mehr von Reinkarnation. Ja gut, dann schauen wir doch mal, wie die Bibel gelautet hat im 1. Jahrhundert. Ist genau das Gleiche. Und dann wird gesagt, ja, erst im 4. Jahrhundert hat die Kirche das erfunden, das Dogma, dass Jesus Gott sei. Aber das ursprüngliche Christentum hätte nichts davon gewusst. Ja, dann schauen wir mal zusammen diese Handschrift an, den P46. Und dann zeige ich Ihnen, dass dort steht, dass Jesus Christus Gott ist. Nein, nein, so geht das nicht. Also, die Sache ist klar. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Da hat man von alters her Tausende von hebräischen Handschriften aus dem Mittelalter. Man nennt sie der masoretische Text, weil die Abschreiber dieser Rabbiner Masoreten, Überlieferer genannt wurden. Diese Abschreiber zählten zum Beispiel Buchstaben aus. Wie viel mal Aleph, wie viel mal Bet, Gimel, Dalet in den 5 Büchern Mose. Und dann konnte man das wieder kontrollieren in der Abschrift. Und natürlich, wenn einmal weniger Aleph war in der Abschrift, dann gab es einen Fehler. Und da konnte man ihn suchen. Die haben auch bestimmte Wörter und Wortverbindungen haben die gezählt und in ihren Handschriften bezeichnet. Oder wenn ein Wort nur einmal vorkommt im ganzen Alten Testament, dann haben sie da speziell immer am Rand ein L hingemacht, Layit, aramäisch. Ein Hinweis, dass es kommt nur einmal vor, sonst nicht mehr. Und dann musste man bei diesen Wörtern ganz besonders aufpassen, dass man auch ja nicht die Orthographie dieses Wortes ändert oder etwas modernisiert. Und so haben die perfekt abgeschrieben. Ja, haben die Kritiker noch vor Jahren gesagt, das ist ja schön, die haben im Mittelalter gut abgeschrieben. Aber wer sagt uns, dass man vor dem Mittelalter auch gut abgeschrieben hat? Und das muss man sich merken. Das ist ein Trick, der immer wieder gemacht wird. Man hat ja nicht alles in den Händen. Wir sind ja als Menschen beschränkt. Und die Kritiker, die springen immer in diese Lücken hinein und sagen, ja, wer sagt uns das da? Aber wir konnten natürlich sagen, vom Glauben her, ja, Gott hat in der Bibel verheißen, er werde sein Wort bewahren. Dass sein Wort besteht in Ewigkeit. Ja, das ist eben Glauben, das ist eben Religion. Gut, und dann kam 1947. 48, 49 bis 56. Und da wurden in diesen Jahren Tausende von Handschriften aus der Wüste, in der Wüste Judäa gefunden, in den Höhlen von Qumran am Toten Meer. Handschriften der Bibel aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und dann ist man richtig, ich hätte fast gesagt, süchtig geworden. Aber man kam wirklich auf den Geschmack, noch an anderen Orten solches zu finden. Und es gibt so viele Löcher in der judäischen Wüste. Ich war ja vor kurzem mit meiner Frau, habe ich eine Tour gemacht, über 9 Stunden in der judäischen Wüste. Ja, und jedes Mal, wenn ich so ein Loch sehe. Also, man hat dann weitergesucht, man hat im Wadi Murabba'at Handschriften gefunden, auf Masada, auf diesem Felsen am Südende des Toten Meeres auch. Und was hat man gefunden? Man hat den urmasoretischen Text gefunden. Also man sagt, wissenschaftlich ein bisschen besser, proto-masoretischer Text. Eben weil er noch älter ist als der masoretische Text vom Mittelalter. Aber der war schon damals da. Und das war genau der Text, den man schon früher im Alten Testament im Tempel aufbewahrt hat, mit ganz speziellen Vorlagehandschriften, an denen man sich orientieren musste. Also die, nicht der Urmeter, aber die Bibel als Referenz, die wurde im Tempel aufbewahrt. Und das ist der masoretische Text. Ja, das bestätigt jetzt eben so schön, was der Glaube schon immer wusste. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das wussten wir schon immer, aber jetzt können wir das auch den Kritikern ganz schön Schritt für Schritt erklären. Die Fakten sind da. Und denen müssen sie sich stellen. Ja, dann kommt natürlich automatisch die Frage 7. Ja, das ist ja schön, wenn die Bibel gut überliefert ist, aber wegen dem lese ich jetzt die Bibel doch nicht. Wer sagt mir, das ist Gottes Wort? Das sagen die Muslime vom Koran auch und die Hindus von den Veden doch auch irgendwie so etwas Ähnliches, sind auch einige Schriften. Wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber etwas Wichtiges ist dieses, weil die Bibel sagt, das ist wichtig. Die erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Wir denken nach über Gott und die Prophetie. Hier haben wir die Zeitachse. Wir wissen, wie die Zeit einfach abläuft für uns, ja? Da haben wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als Menschen können wir in Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit so ziemlich zuverlässige Aussagen machen. Aber wenn es um die Zukunft geht, da haben wir ein Problem. Weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Natürlich so, sagen wir, für die nächsten Monate etwas über die Börse zu sagen, das können Leute, die ein bisschen etwas verstehen, manchmal, ja? Aber ein gutes Beispiel für wissenschaftliche Prophetie. Weltausstellung 1893 in Chicago. Damals haben Sozialexperten erklärt, wie es in 100 Jahren sein werde. Erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Übrigens nicht, weil sie meinten, die Leute wollen nicht mehr heiraten, sondern weil sie dann eben wüssten, wie man Probleme löst. Mit Reden und mit Nachgeben und ja, ein bisschen Einsicht. Nun haben wir gesehen, der Gott der Bibel wird bezeugt als der Gott, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Auch da könnte jemand sagen, ja, das behauptet ihr jetzt einfach, damit ihr dann eben nicht mehr sagen müsst, ja, wer hat Gott erschaffen? Ja, so einfach ist das nicht. Ja, die Bibel sagt, Gott ist der da war, der da ist und der da kommt. Eben Yahweh, der Ewige. 77 Mal kommt im Buch des Propheten Hesekiel der Refrain vor, Gott sagt etwas voraus und dann erklärt er, wenn das in Erfüllung geht, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Oder als Variation, und sie werden erkennen und so weiter. 77 Mal wird uns gezeigt, die erfüllte Prophetie hilft uns zu erkennen, wer Jahwe ist, der Ewige. Nicht Allah, wer Jahwe ist. Und dann in Jesaja 41, 23 sagt Gott zu den Göttern der Religionen rund um Israel: Verkündet das Späterkommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, wenn sie schon Götter sein wollen, der Baal und der El und der Kamosch und so weiter, der Dagon, ja, dann müssen sie zeigen, dass sie nicht Raum und Zeit unterworfen sind. So wie Jahwe. Aber jetzt können wir sagen, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässig und detaillierte Aussagen über Zukunft machen kann. Also, Wahrsagerei gab es ja schon immer. Irgendwie so ein bisschen verschleiert, ein paar wenige Aussagen. Aber detaillierte Aussagen über Jahrtausende hinweg. Und da ist nun wichtig, ich habe das ja schon erwähnt, messianische Prophetie. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Und das können wir nachweisen. Darum habe ich auch das Büchlein geschrieben, der verheißene Erlöser. Das ist ein so wunderbarer Erweis der Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich mag mich erinnern, mit 14 Jahren hatte ich das Buch bekommen von John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Da spricht er über diese 300 Prophezeiungen. Und das hat mich so überwältigt damals. Leider behandelte John Meldau nur ein paar Dutzend. Und dann suchte ich ein Buch, in dem alle vorkommen, und habe nichts gefunden. Und dann habe ich begonnen, als Teenager mir eine Liste zu machen. Ich habe das Alte Testament ganz durchgelesen. Und dann habe ich, jedes Mal, wenn ich eine Prophetie gefunden habe, habe ich die Liste vervollständigt. Erstens, zweitens, drittens und dann 299, 300, da war ich etwa 16, 301, 302, 303 und so weiter. Und dann habe ich dieses Buch dann geschrieben als Arbeit auf dem Gymnasium aus dieser Vorarbeit. Und ich muss sagen, das war für mich nie ein Problem des Zweifels in der Schule. Da konnte ein Deutschlehrer erzählen, was er wollte. Und dann kam ich mit diesen Argumenten. Und ich habe ihn dazu gebracht, dass er am Schluss der Stunde so mit den Händen auf den Tisch. Aber das ist, weil das Wort Gottes so überzeugend ist. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und das hat meinen Glauben als junger Mensch so gestärkt, dass ich nie ein Problem mit dem Zweifel am Wort Gottes gehabt habe. Und auch die Konfrontation mit Bibelkritik, das war nie ein Problem. Ja, und diese Prophetie über den Messias ist konkret. Er muss ein Nachkomme sein von David, geboren in Bethlehem. Er muss genau im Jahr 32 nach Christus als Fürst auftreten. Er wird durch die Masse des Volkes abgelehnt werden, gekreuzigt werden. Danach wird Jerusalem zerstört werden und der Tempel. Die Juden werden unter alle Völker zerstreut werden und ständig verfolgt werden. Dann Prophetie über Weltgeschichte. Allein im Buch Daniel aus dem 6. Jahrhundert vor Christus finden sich 200 erfüllte Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Ich habe das mal für mich ganz konkret durchgezählt und dann später entstand das Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Das ist so wunderbar, man kann zeigen, das wurde wirklich vorher geschrieben und hat sich nachweislich, darum habe ich auch immer die Geschichtsliteratur angegeben, die das belegt, erfüllt. Und schließlich ein weiteres Beispiel zum Schluss, Prophetie über Endzeit. Man findet mehr als 160 erfüllte Prophezeiungen über die Zeit von 1882 bis heute. 1882, das war das Jahr der ersten Einwanderung der Juden nach Israel. Und die Bibel sagt, das ist die Endzeit. Das Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten Advent, zwischen dem ersten Kommen Jesu als leidender Messias und seinem zweiten Kommen als herrschender Messias, als Richter der Welt. Über 160 Prophezeiungen, und die sind ganz konkret. Die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren, die Staatsgründung, die Wüste blüht auf, alttestamentliche Städte erwachen wieder zum Leben, Hebräisch muss wieder eine gesprochene Sprache sein, die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten, der Tempelberg wird dramatisch befreit, sodass die Juden nur noch träumen und staunen. Das hat sich erfüllt und wir sind Augenzeugen dieser Dinge. Wir sehen, das ist vorher geschrieben worden, das hat sich erfüllt. Und so etwas gibt es nirgends. Man kann die Muslime fragen, wo, könnt ihr uns auch mal so ein Beispiel geben aus dem Koran? Aber bitte ganz freundlich fragen und nicht provozierend. Aber das hilft dann. Nein, das haben die nicht. Die kommen dann schon mit irgendwie, ja, die Bibel hat, der Koran hat vorausgesagt, der Koran wird nicht verändert werden. Ja. Aber die kennen das nicht und die Buddhisten auch nicht. Und zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, es lohnt sich wirklich, Jesaja 53 auswendig zu lernen. Denn man hat, wenn man so spontan beim Einkaufen jemandem begegnet und ein gutes Gespräch sich ergibt, hat man nicht unbedingt die Bibel dabei oder nur das Neue Testament, das da so in die Seite reinpasst. Ja gut, dann, wenn man das zitieren kann, da kann man erklären, ja, wir haben eine vollständige Jesaja-Rolle von Qumran aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Jesaja 53 ist darin vollständig enthalten. Das wurde wirklich vorher geschrieben. Und das hat sich dann erfüllt in Jesus Christus. Genau so. Und da wird auch gesagt, dass er eben für unsere Sünden, zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm. Und damit durch seine Striemen uns Heilung würde. Und man muss bedenken, die meisten Juden, die sich heute bekehrt haben, etwa 400.000, da spielt die Jesaja 53 eine wichtige Rolle. Und warum soll das nicht auch eine wichtige Rolle spielen bei jedem Schweizer, bei jedem Deutschen, bei jedem Franzosen? Ja, schließlich ist ja der Afrikaner in Apostelgeschichte 8 auch klar durchgedrungen durch Jesaja 53. Der war ja gerade dran. Und dann konnte der Evangelist Philippus ihm das ganze Evangelium erklären. Ja, und gemäß dem Zeugnis der alten Rabbiner im Judentum spricht Jesaja 53 über den Messias. Nachzulesen im babylonischen Talmud Sanhedrin 98b und ganz deutlich im Targum Jonathan, wo der Ausdruck Messias sogar noch eingesetzt worden ist. Siehe, mein Knecht, der Messias wird einsichtig handeln.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Wie kann ich meinen Glauben überzeugend begründen?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.